Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich bete noch mal kurz. Jesus Christus, Auferstehung. Das können wir eigentlich nicht von uns aus glauben. Das sehen wir nirgendwo um uns herum. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns Glauben schenkst. Dass du uns hilfst zu glauben. Weil daran, an Tod und Auferstehung, hängt irgendwie all unsere Hoffnung. In diesem Sinne bitte ich dich, dass du uns segnest in der kommenden halben Stunde. Amen. Wir werden in dieser halben Stunde einen Weg gehen. Oder ich werde ihn mit euch gehen, jedenfalls dann, wenn ihr mitkommt. Und wir kennen diesen Weg alle. Es ist sozusagen der Weg allen Lebens. Der Weg allen Lebens. Man geht ihn für gewöhnlich nur in der umgekehrten Richtung. Also, es ist der Weg vom Leben da unten zum Tod. Es ist der Weg vom Leben zum Tod. Und auf dem sind wir, das tut mir leid zu sagen, aber auf dem sind wir nun mal alle unterwegs. So, wir gehen ihn heute aber umgekehrt. In dieser Predigt gehen wir von Tod zu Leben, von Karfreitag zu Ostern. Weil der christliche Glaube nämlich kühn behauptet, das hier sei die richtige Richtung. Der Weg führe von Tod zu Leben. Und weil das etwas ist, was wir eigentlich kaum glauben können, habe ich eben gedacht, da müssen wir vorher nochmal beten, dass Gott uns hilft, das zu glauben. Der Weg führt von Tod zu Leben, das sei die richtige Richtung. Der christliche Glaube lädt sozusagen ein, ändere deine Richtung, ändere deine Denk- und Lebensrichtung. Er sagt sozusagen, umsonst ist nur das Leben. Oder wir haben noch ewig Zeit. Oder das letzte Hemd, da fällt mir jetzt gar nichts ein, das letzte Hemd ist gar nicht das letzte Hemd. Die christliche Hoffnung denkt übrigens ziemlich viel, genau umgekehrt. Die Ersten werden die Letzten sein. Naja, also nicht nur das hier, denkt der christliche Glaube umgekehrt, stellt Dinge auf den Kopf. Also, wir beginnen den Weg beim Tod. Und wir beginnen ihn im Dunkeln und dann wird es hell. Wir beginnen ihn traurig und am Ende werden wir lachen. So ist der Weg heute. Und ins Dunkel nehme ich euch mit einem Filmausschnitt. Es ist ein Ausschnitt aus dem Film Broken Circle. Ein niederländisch-belgischer Film, sehr intensiv, dieser Film, wenn ihr ihn mal schauen wollt. So 2-3 Jahre alt, hat, ich glaube, auf der Berlinale auch irgendwie den Publikumspreis oder sowas gewonnen. Und ihr seht da gleich in dem Ausschnitt ein Musikerpaar. Ihr seht es auch auf der Bühne. Sie singen auch ein Lied. Eigentlich ein sehr schönes Lied. Ihr werdet den Text auch verstehen. Das Lied handelt davon, einem anderen in Schmerz und Dunkelheit beizustehen. Oder es bittet darum, um diesen Beistand. So, also diese beiden, die ihr da seht, die sind ein Paar, vielmehr. Sie waren es. Sie hatten glückliche Zeiten. Sie bekamen eine Tochter. Und mit 4-5 Jahren starb diese Tochter an Leukämie. Und an dem Verlust dieser Tochter, an diesem Tod, zerbricht ihre Beziehung und ihre Ehe. Das erzählt dieser Film. Sie flüchtet sich in ihrem Schmerz, in ihre Religiosität. Und er steigert sich in seine Wut auf das Leben und vor allem auf die Religion. Und es reißt sie auseinander. Er ist übrigens derjenige, der das Theaterstück geschrieben hat, den ihr da gleich seht, auf dem dieser Film basiert. Aber gut, ist nur nebenbei. Also dieses Paar verletzt sich gegenseitig. Sie gehen auseinander. Dann vergeht ein bisschen Zeit und jetzt stehen sie, dass der Film, das ist relativ gegen Ende des Films, jetzt stehen sie noch einmal gemeinsam auf der Bühne.
Musik. Would you come to me for two weeks, my little baby? And if you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain.
And the night forlorn, and the morning's born, and the morning shines with the light of love. And you will miss sunrise if you close your eyes, and that would break my heart in two.
If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? And if you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain.
Since I showed her how to lay her lily hands in mine, and who would not agree she's a sight to see and the treasure for the poor to find? If I needed you, would you come to me?
Come to me for to ease my pain. And if you needed me, I would come to you. I would swim in the seas for to ease your pain.
Wissen Sie, mit wem ich Mitleid habe? Mit den Wissenschaftlern, die sich seit Darwins Zeiten mit Biologie beschäftigt haben. Hä? Die sich damit beschäftigt haben, diese schöne Welt zu verstehen und zu erklären und zu untersuchen. Die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, oft unter den schwierigsten Bedingungen. Und die... Wir sehen jetzt leider, es gibt immer noch Blödiane, die an der Evolutionstheorie zweifeln. Es war nämlich Jahwe. Jahwe hat alles erschaffen und dafür nur 6 Tage gebraucht und keine 4,5 Milliarden Jahre. Da kann man doch nur das Kotzen kriegen, die Blödmänner! Und ich verrate Ihnen was. Jahwe, der Gott des Alten Testaments, Jahwe, der Gott, vor dem über 80% der Menschen auf der Welt auf den Knien liegen, ist mit Abstand die bösartigste Figur in der gesamten Literaturgeschichte. Schlagen Sie Ihre Bibel auf und dann lesen Sie Ihre Bibel ganz genau durch. Jahwe ist ein manipulativer, sadistischer, mörderischer, rassistischer, frauenfeindlicher, homophober, engstirniger Großkotz, der ethnische Säuberungen durchführt, der Kinderopfer verlangt und mit Menschen sadistische Spielchen spielt, um zu sehen, ob Ihr Glaube stark genug ist. Ein Diktator, der angeblich mit Absicht Himmel und Erde und die Menschheit erschaffen hat, damit wir in Massen vor ihm auf unsere unwürdigen Knie fallen, um dann, total erfüllt von Angst und Ehrfurcht, sein Loblied zu singen. Nach diesem Bilde bin ich nicht geschaffen. Von so einem Gott nehme ich keine Anweisung entgegen. Ich bin etwas Besseres. Ich bin ein Affe. Und ich habe Angst. Ich weiß selber, dass ich zu meinem Nächsten nett sein muss, weil ich sonst von ihm ein paar aufs Maul bekomme. Okay. Dafür brauche ich keinen Gott. Wir haben Götter erfunden, weil wir Angst hatten. Aus Unwissenheit und Angst. Würde heute jemand zu Ihnen kommen und behaupten, es blitzt, weil Gott Thor seinen Hammer schwingt, was würden Sie denn zu so einem sagen? Was würden Sie sagen? Sie würden ihn auslachen. Noch ein Gott zum Abschaffen. Noch ein Gott zum Abschaffen. Noch ein Gott zum Abschaffen. Meine Tochter, Maybelle, meine kleine Tochter ist gestorben.
weil bestimmte Experimente in der Gemeinschaft der Gläubigen als ethisch nicht vertretbar gelten.
Das ist aber nicht so wichtig. Jedes Jahr sterben Millionen Menschen, denn der verdammte Drecksack, den Sie Papst nennen, hat Sex mit Kondomen verboten. Das ist auch überhaupt nicht wichtig. Ich meine, historisch betrachtet, aber für mich ist es das nicht. Nein, für mich ist es...
Hätte ich euch warnen sollen? Ich habe ja gesagt, wir gehen jetzt mit diesem Clip in die Dunkelheit. Zur Wut und zum Schmerz und zum Hass auf Gott und auf Religion. Der Film ist intensiv, habe ich gesagt. Diese Wut ist ehrlich. Seine Wut auf die Religion, die das ohnehin sinnlose Leid noch vergrößert, weil dahinter man jetzt auch noch Gott denken soll. Seine Wut ist auch mutig. Eigentlich ist er der mutigere der beiden in dieser Ehe, weil er nicht flüchtet vor dieser, für manche ist es Gewissheit, für andere ist es Ahnung, die wir alle teilen, die wir alle kennen, die wir nicht verdrängen können, die wir im Moment, doch manchmal verdrängen wir sie, im Moment können wir sie nicht gut verdrängen, wegen der Nachrichten. Damit meine ich die Gewissheit des Todes. Und er versucht ihr in die Augen zu schauen. Kaum sind wir geboren, ist unser Leben vom Tod bedroht, so ist das. Und den Geschwistern des Todes, ich nenne sie mal die Geschwister des Todes, denen begegnen wir fast täglich. Das sind diese hier. Die kleinen Brüder und Schwestern des Todes. Wir denken nicht immer an den Tod, wenn wir sie erleben, aber letztlich sind es Spiegelbilder dessen, was uns alle mal erwartet. Da ist die Not. Von heute auf morgen kannst du in Not geraten. Von jetzt auf gleich kann das passieren. Wir sichern uns gegen sie ab, wir fahren mit Helm, wir schließen Versicherungen ab, wir essen gesund, wir minimieren das Risiko der Not, aber wir kriegen es nicht völlig weg. Und darum ist die Angst unser ständiger Begleiter, da hat er schon recht. Wir sehen, was passieren könnte. Wir sehen es bei anderen oder wir haben es selbst erlebt. Und wie oft wird in letzter Zeit von Angst geredet? Weil auf diesem Planeten verfolgen Menschen andere Menschen. Ich sitze in einem Konferenzraum und mir gegenüber ein syrischer Christ. Und er erzählt von seinen Landsleuten und wie sie verfolgt werden in Syrien, weil sie Christen sind. Er erzählt von Leuten, die in Kellern verhungern, weil sie sich nicht raustrauen. Ich sitze auf einer Berghütte gemütlich und lese eine Geo-Zeitschrift über Boko Haram und mir wird fast schlecht, weil Menschen jagen wie Tiere. Und in unserem Land kannst du, wenn du davor geflüchtet bist und in einer Unterkunft sitzt, nicht sicher sein, dass dir nicht jemand, der Angst hat, einen Brandsatz ins Zimmer wirft. Menschen verfolgen Menschen. Da gibt es noch zwei andere Geschwister des Todes, Hunger und Entbehrung. Zusammen nennt man sie Armut. Bedrohen weltweit immer noch Millionen Leben. Kennen wir nicht so. Persönlich gibt es aber. Manche von euch waren schon in Lebensgefahr. Fast alle kennt ihr jemanden, der in Lebensgefahr war oder ist. Ich meine Krankheit. Krankheit, die so ist, dass man nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass das wieder wird. Stecktet ihr schon drin oder ihr kennt jemanden, der drin steckt? Und dann die Gewalt. Die Bibel gebraucht für Gewalt oft dieses Wort, was da ganz oben steht, Schwert. Es steht für gnadenlose Gewalt. Das Kriegsschwert oder das Schwert des Richters. Leider muss ein Mensch, der auf diesem Planeten lebt, mit all dem rechnen oder mit manchem davon. Es ist real. Einfach weil wir leben, sind wir vom Tod bedroht oder von seinen Geschwistern. Und darum gibt es tatsächlich verdammt gute Gründe zu sagen, es gibt keinen guten Gott. Es gibt Gründe zu sagen, all das ist... Das ist einfach, so ist der Kreislauf des Lebens. Und das ist ein Teil davon. Geboren werden, Kampf ums Überleben, sterben. Und wenn du Glück hast, dann nimmt es dir kein anderer das Leben. Näher betrachtet vom Nahen sind es dann so Tragödien, wie diese beiden es erleben. Von weiter weg, mit ein bisschen Abstand, ist es einfach Biologie oder Kampf um Ressourcen oder Natur der Dinge oder wie man es nennen will. Wenn man angesichts dessen allen aber jetzt an Gott glauben will oder an Gott glaubt oder sich danach sehnt, es glauben zu können, dann muss man tatsächlich eine Frage auf die Antwort finden, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Didier hat ja seine Antwort gefunden, ne? Er sagt, aufgrund seiner Erfahrung, es gibt Gott nicht, aber wenn es ihn gibt, dann ist er brutal. Wenn es ihn gibt, ist er brutal. So, und jetzt bin ich bei Karfreitag. Wir gehen heute den Weg von Karfreitag zu Ostern. Karfreitag, ein jüdischer Zimmermann stirbt irgendwann an einem Freitag im ersten Jahrhundert, 30er Jahre nach Christus, an einem Kreuz. Und er erleidet eigentlich alles das da. Vielleicht nicht Hunger. Und er stirbt daran. Wenn du dich fragst, wie ist eigentlich Gott, dann musst du diese Frage von diesem Ort her beantworten, vom Kreuz her beantworten. Musst du nicht, kannst du natürlich anders machen, ist aber meine dringende Empfehlung. Klar kannst du dir dein Bild von Gott auch anders zusammenbauen. Du kannst es aus allen möglichen Quellen formen. Du kannst deine Lebenserfahrung nehmen oder du kannst die Bibel nehmen. Es gibt Dutzende, Hunderte verschriftete menschliche Erfahrungen mit Gott, wie Gott da beschrieben wird. Und du kannst ja auch aus diesen Texten fast jedes Gottesbild zusammenbauen, je nachdem, welche Texte du nimmst und welche du ein bisschen weglässt. Das, was Didier von Gott hat, findet man auch in der Bibel. Also, wenn man ein bisschen selektiv liest, geht alles. Deswegen sage ich, du musst es vom Kreuz her denken. Die neutestamentlichen Autoren, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Petrus, Jakobus und welche da es noch alle gibt. Die neutestamentlichen Autoren, die sagen, nee. Wir glauben, dass Gott so ist, wie Jesus von Nazareth ihn uns vorgestellt hat. Daher bilden wir unser Gottesbild. Wir glauben, dass das Gottesbild, das Jesus von Nazareth von Gott hatte, das Gottesbild ist, was es wert ist, ihm zu vertrauen. Wir glauben, dass sich in diesem Zimmermann Gott selbst offenbart hat, so wie er ist. Und am allerdeutlichsten, am unübersehbarsten, auch am erschütterndsten irgendwie, wurde das an dem Freitag, als ein paar römische Soldaten ein Kreuz aufrichteten und ihn daran nagelten und unser bisheriges Bild von Gott starb. Das ist dann nämlich passiert. Das bisherige Bild von Gott, auch das, was die Jünger hatten, starb, als sie diesen Christus an diesem Kreuz sterben sahen. Das ging unter. So war das. Das Bild eines heiligen, allmächtigen, über uns thronenden, gerechten Gottes zerbricht, wenn du ans Kreuz guckst. Was da am Kreuz passiert, das ist nämlich alles andere als heilig. Du kannst höchstens sagen, da stirbt nicht Gott. Das ist nicht Gott, das ist ein jüdischer Zimmermann. Okay, aber wenn du das glaubst, dann ist das, was da passiert mit Gott, alles andere als heilig. Es nahm Gott jede Würde. Wenn das, was da am Kreuz passiert, das ist auch nicht Allmacht, das ist tiefste Ohnmacht. Am Kreuz wird Gott quasi vom Thron gezerrt und in den Staub getreten. Und es war so ungerecht. So ungerecht, wie es ist, dass ein Kind an Leukämie stirbt oder jemand einen Molotow-Cocktail irgendwo reinwirft. So ungerecht. Und das passiert mit Gott. Das Kreuz sagt dir sozusagen, schau, so ist der Mensch. Und schau, so ist Gott. Und beides ist erschütternd. Beides ist aber auch die einzige Botschaft, so glauben es die neutestamentlichen Autoren, die Kraft hat, uns auf unserem Weg eine neue Richtung einschlagen zu lassen. Die Kraft hat, uns die Welt anders sehen zu lassen, umzudrehen. Uns den Weg von Tod Richtung Leben glauben und gehen zu lassen. So ist der Mensch und so ist Gott. Denn das Kreuz behauptet, dass es nur einen Weg gibt vom Tod zum Leben. Und es benutzt verschiedene Worte für diesen Weg. Ein Wort, Jesus hat es selbst gesagt für diesen Weg, lautete zum Beispiel Feindesliebe. Was ist so ein Weg? Feindesliebe, so kann man ihn nennen. Das hatte der Jesus von Nazareth, der gesagt hat, wenn ihr mich seht, dann seht ihr Gott. Der hat das gesagt und gepredigt als Hoffnung, als einzige Hoffnung für diese Welt und ihren Zustand. Liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch Schmerzen zufügen. Es gibt keinen anderen Weg, auch wenn er alles kostet. Feindesliebe. Und am Kreuz siehst du, wie ernst er das meinte. Man kann diesen Weg auch anders nennen. Ein anderes Wort für diesen Weg lautet Gnade. Gnade hatte Jesus von Nazareth gelebt. So bedingungslos, dass sich die furchtbar ärgerten, die nicht so recht wussten, in Bezug auf was man ihnen gnädig sein müsste. Die ärgerten sich darüber, wie Jesus vorbehaltlose Gnade lebte und immer auf der Seite der Schwachen sich befand, auf der Seite der Leidenden, auf der Seite der Sünder. Am Kreuz siehst du, wie kompromisslos Jesus auf dieser Seite bleibt. Paulus drückt das, was ich jetzt gesagt habe, Feindesliebe oder Gnade, diesen Weg, der einzige ist. Paulus drückt dieses Bild von Gott, was dahinter steckt, so aus. Gott ist für uns. Wenn ich ans Kreuz schaue, dann erkenne ich, Gott ist für uns. Gott ist also auf eine überraschende Weise nicht neutral. Für etwas sein ist nicht neutral. Gott ist für uns. Er ist auf einer Seite. Wenn du Gott suchst, dann findest du ihn nicht mehr da oben im Himmel, da drüben bei den ganz Heiligen, im Allerheiligsten des Tempels oder im Kloster, da kannst du ihn auch finden, nichts gegen das, in ein Kloster zu gehen, ne? Aber du findest Gott nicht da, wo man besonders heilig ist, sondern du findest ihn hier, bei den Sündern, bei den Schlimmsten von ihnen. Das Kreuz ist wer am Kreuz starb für einen damals lebenden Menschen, war das der Beweis, nicht nur ein Hinweis, es war der Beweis, dass Gott diesen Mann verflucht hatte. Das war nicht einfach nur schlimmer Tod, sondern verflucht von Gott. Ja? Du findest Gott da. Das ist krass. Gott ein Verfluchter? Jesus Christus ein Verfluchter? Einer, der bei diesen ist? Das Kreuz räumt mit all diesen Vorstellungen auf. Das ist nicht weniger als ein Skandal, das war es auch damals. Gott ein Verfolgter, Gott ein Leidender, Gott ein Verhungernder, Gott ein Todkranker, Gott ein Sterbender. So, ein Mini-Exkurs. Ich mute euch ein bisschen was zu, ich weiß. Ein Mini-Exkurs. Vielleicht kennst du auch eine andere Deutung des Kreuzes und du sagst jetzt, boah, das ist aber, das kenne ich ein bisschen anders, was du da so sagst. Du kennst diese Deutung, die geht ungefähr so. Gott möchte schon für uns sein, ja. Aber er kann das eigentlich nicht. Denn er thront eben da oben in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und deswegen, weil wir so anders sind als Gott, haben wir den Tod verdient. Schlimmeres noch als den Tod. Und jetzt aber, um für uns sein zu können, muss sein Sohn jetzt diesen Tod auf sich nehmen. Sein Blut fließt anstelle unseren Blutes. Und damit befriedet er den gerechten Zorn Gottes. Er stellt sich sogar sozusagen zwischen uns und Gott, wenn Gott einfach könnte, wie er wollte, nein, nicht wie er wollte, wie er muss, dann würde sein Blitz uns zerlegen. So. Aber Jesus stellt sich dazwischen. Man nennt das die Satisfaktionslehre. Jesus stellt den Zorn Gottes zufrieden, der ein Opfer braucht. Kommt aus dem Mittelalter, diese Deutung. Und ist hochproblematisch. Hochproblematisch. Ich würde sogar sagen, so einseitig, wie ich sie jetzt formuliert habe, ist sie sogar falsch. Wobei du findest Bibelstellen, wie für alles, auch für dieses. Und das ist auch ein Aspekt des Kreuzes, der es wert ist, dem man mal nachgeht. Aber das Kreuz ist viel mehr, viel größer als das. Und das allein zu betonen, ist hochproblematisch, weil du ein hochproblematisches Gottesbild bekommst. Ungefähr das Gottesbild, was Didier hat. Ungefähr. Nur, dass Christus sich dann dazwischen wirft. Und es ist deshalb falsch, weil man Gott, das sagt auch Paulus, niemand muss Gott mit dem Menschen versöhnen. Niemand muss Gott mit dem Menschen versöhnen. Paulus sagt, es ist umgekehrt. Uns muss man mit ihm versöhnen. Gott braucht doch kein Opfer. Christus opfert sich für uns. Für uns. Nicht für Gott. Er stirbt, weil der Mensch ist, wie er ist, nicht weil Gott ist, wie er ist. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also, Exkurs zu Ende. Gott ist für uns, sagt Paulus. Und bitte deshalb, wenn du dein Bild von Gott formst, wenn du Gott zu denken versuchst, dann ist mein Rat, denk vom Kreuz her. Denk vom Kreuz her. Und dann kannst du auch die vielen unterschiedlichen Aspekte, die man auch in der Bibel findet, auch integrieren. Aber denk vom Kreuz her. So, jetzt sind wir auf der Mitte von unserem Weg vom Tod zum Leben. In die Mitte stelle ich diesen Text aus Römer 8, den ich eben schon kurz angedeutet habe. In Römer 8, in dem ganzen Kapitel, da hat Paulus das Leiden der Menschheit entfaltet. Das, woran Didier leidet. Er sagt, die ganze Welt stöhnt. Nicht nur die Menschen. Die Schöpfung stöhnt unter dem, wie es ist. Dieses Lied war auch sein Stöhnen und natürlich dieser Wutausbruch. Die Welt ist ein einziges Stöhnen. Und in dem Abschnitt entfaltet er auch die Hoffnung, die Christen haben, weil sie die Welt umgekehrt sehen, anders sehen. Und dann schreibt er, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns noch irgendetwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrung? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus, Jesus Christus, unserem Herrn. Schaut nochmal kurz auf die fettgedruckten Worte, die fettgedruckt schwarzen Worte. Paulus betont, dass Gott ist für uns. Der ganze Römerbrief betont das. Gott ist für uns. Man könnte aber auf den ersten Blick auch hier dieses andere Denkmodell, was ich eben in dem Exkurs beschrieben habe, wiederfinden, ne? Oder mindestens ahnen. Man könnte sagen, Gott braucht ein Opfer. Sagt er das nicht da so? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont? Ja, aber lest es genau. Für uns hingegeben. Für uns. Alles geschenkt. Hier gibt einer. Hier braucht nicht einer ein Opfer. Hier gibt einer. Hier schenkt einer alles. Für sie gestorben. Also Paulus malt das gleiche Bild wie das Kreuz. Hoffentlich. Ein Gott, der so aufopfernd liebt, dass er selbst seinen Sohn, und das ist ein Teil von sich selbst, sonst kriegst du ein Problem mit der Einheit Gottes, ja, mit der Trinität, sich selbst nicht verschont, der sich selbst uns schenkt in Christus, der, sagt Paulus, der muss für uns sein. Und zwar komplett, total. Den kannst du nicht mehr gegen dich aufbringen. Den kannst du nicht mehr gegen dich aufbringen. Der ist auch ganz anders, als Paulus das bisher seinen Großteil seines Lebens lang geglaubt hatte. Paulus hat diesen Shift vollzogen. So, warum glaubt Paulus das, dass Gott so ist, so für uns ist? Warum glaubten die ersten Christen, dass Gott so ist, wie Jesus von Nazareth war? Weil Gott ihn auferweckt hat, sagt er in dem Text, ne? Für uns gestorben, mehr noch, er hat ihn auch auferweckt. Jetzt sind wir beim Leben und bei Ostern. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, auferweckt wurde, ist richtiger gesagt. Das bestätigt, dass dieser Mann zeigte, wie Gott wirklich ist. Dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, das bestätigt, dass sein Weg, Feindesliebe zum Beispiel, stärker ist als Gewalt. Stärker als die Gewalt, die wir einander antun, stärker als die Gewalt, die wir Gott antun oder die wir anderen im Namen Gottes antun. Dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, bestätigt, dass Gnade die Art und Weise ist, wie Gott Gerechtigkeit versteht. Dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, bestätigt, dass der Weg vom Tod zum Leben führt und nicht umgekehrt. Das ist eine so krasse Sache, dass Paulus total enthusiastisch ist in diesem Text. Was er da für Worte benutzt, ne? Alles ist uns geschenkt, nicht viel, alles. Wenn das so passiert ist, dann ist uns alles geschenkt. Nichts kann uns mehr trennen. Und dann versucht er ja alles aufzuzählen, das ganze Universum abzudecken. So. Nimm das alles hier, was wir da unten stehen hatten. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, Schwert. Alles real, er sagt, muss man mitrechnen, trennt uns aber nicht von der Liebe Gottes. Und Gottes Liebe ist es, die uns Leben garantiert. Man kann fast sagen, Liebe, Gottes Liebe und Leben, das sind fast die gleichen Dinge. Das Leben, unser Leben steckt in seiner Liebe. Paulus glaubt, Christus ist auferstanden, Gott ist für uns. Das bedeutet, dass dieser Planet kein brutaler, kalter Ort ist, an dem letztlich nur Sinnlosigkeit herrscht und eben passiert, was eben passiert. Sondern es bedeutet, dass dieser Planet ein Ort ist, an dem der Tod schon mal besiegt wurde. Und zwar durch göttliche Liebe. Und es bedeutet, dass deine liebevollen Taten, deine, meine ich jetzt, deine hoffnungsvollen Momente, deine, das Gute, die kleinen, großen, guten Dinge in deinem Leben, die schönen Dinge, die heilsamen Dinge, die freundlichen Dinge, die unter uns passieren, dass die nicht einfach sinnlos sind. Das wären sie nämlich, wenn dieser Kreislauf des Lebens einfach nur so abläuft. Dann gingen sie einfach unter irgendwann. So sind sie vergessen. Es bedeutet, nein, die sind wichtig, weil diese Welt wichtig ist, weil sogar der einzelne Mensch Gott wichtig ist. Weil Gott vor uns ist. Paulus will, dass wir an diese Auferstehungskraft der göttlichen Liebe glauben. Egal, was noch auf uns zukommt. Es gibt einen Film, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich fand den Titel irgendwie cool. Der Titel heißt, es gibt noch Auferstehung. Nein, ich habe noch Auferstehung. Ich habe noch Auferstehung. Wie in so Computerspielen, wo man mehrere Leben hat. Es geht irgendwas schief, aber ich habe noch Auferstehung. Ich habe noch Auferstehung. Weil Christus auferstanden ist, hast du noch Auferstehung. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, noch weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas uns trennen kann. Ich habe noch Auferstehung. So wie ihr euer Bild von Gott, wie Gott ist, bitte vom Kreuz her denkt. Und das heißt Gott, ja, der unter all das, was ich da eben gezeigt habe, die kleinen und großen Geschwister des Todes und des Todes selbst, Gott, der sich da drunter stellt und das trägt. Das ist ein Gottesbild. So wie ihr das vom Kreuz her denkt, so denkt das Leben, denkt euer Leben bitte von der Auferstehung her. Was auch geschehen mag, du hast noch Auferstehung. Von diesem Glauben ergriffen zu sein, das ändert deine Perspektiven. Zum Beispiel ändert es sich so, wenn etwas kaputt geht, dann glaubt der Auferstehungsglaube, kann man reparieren. Deshalb dieser Trailer am Anfang. Ja, das wäre vielleicht die kleinste Form von Auferstehungsglauben. Ja? Am Anfang habt ihr diese Auferstehung der GoPro gesehen. Jesus hat vor seinem Tod gesagt, ich werde den Tempel einreißen und dann werde ich ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Hat auch keiner geglaubt. Natürlich haben sie es auch nicht verstanden, er sprach von sich selbst. Aber das ist die Denkfigur, von der du wenn du dein Leben von der Auferstehung her glaubst, dann ist das deine Denkfigur. Ja? Der Tempel vernichtet, baue ich wieder auf. Sterben am Ende, nee, ist erst der Anfang. Du scheiterst, okay, dann geht's jetzt erst los. Die Welt zerbricht, man kann sie heilen. Man nennt das auch Hoffnung, christliche Hoffnung, Auferstehungsdenken. Deshalb hat man im Mittelalter versucht, die Leute in der Osterpredigt zum Lachen zu bringen. Irgendwie, der Pfarrer hat es versucht, sozusagen Der Tod hat verloren. Weinen ist nicht mehr angebracht. Man muss lachen. Man muss lachen. Umgekehrt. Man muss das umkehren. Der Pfarrer erzählte dazu Witze oder machte Kopfstände und es wurde manchmal auch derbe. Irgendwann wurde es dann verboten, weil es zu derbe wurde und die Evangelischen haben sowieso nicht mitgemacht. Aber Jürgen Klopp ist gestorben und wenig später stirbt auch Philipp Lahm. Das ist ein fiktiver Witz, ja. Jürgen Klopp ist gestorben und Philipp Lahm stirbt wenig später. Philipp Lahm kommt in den Himmel und Gott holt ihn persönlich ab und sagt ihm, aufgrund deiner ganzen jahrelangen Verdienste beim FC Bayern, du bist ja wirklich bis zum Schluss da geblieben, haben wir für dich eine besondere Unterkunft vorbereitet. Das kriegt nicht jeder. Und Gott geht mit ihm zu so einem kleinen schnuckeligen Häuschen am Rand eines Hügels und da hängen Bayern-Fahne hängt davor und auch der Fußabtreter ist mit dem Logo und so. Und drin gibt es eine Sammlung aller DVDs der besten Spiele. Und Lahm denkt, ja, finde ich nett, ist hübsch und guckt aus dem Fenster und sieht drüben auf dem Hügel einen Palast in Schwarz-Gelb. Die Auffahrt ist gepflastert mit BVB-Bannern. Man hört die Borussia-Gesänge über große Lautsprecher, die den ganzen Berg beschallen. Es gibt ein Public Viewing Screen, wo die Besucher, die Nachbarn dauernd die besten Spiele des BVB sehen können. Und Lahm fragt Gott, echt nettes Häuschen hier, aber warum kriege ich dieses Häuschen und Klopp kriegt diese Hütte? Und Gott sagt zu ihm, da wohnt nicht Jürgen Klopp, das ist meins. Geht übrigens auch, wenn man die Vereine vertauscht, je nachdem, wo man das erzählen möchte, ne? Es gab einen Theologen, der gesagt hat, Lachen ist der Ausdruck christlicher Weltüberwindung. Lachen ist der beste Ausdruck dafür, für unsere Hoffnung, für unseren umgekehrten Blick auf die Welt. Ein Ausdruck dessen, dass du die Dinge andersrum siehst. Du hast noch Auferstehung, der Tod ist lächerlich. Scheitern ist nicht das Ende, Angst kann nicht siegen. Irgendetwas scheint dann am Ende, du glaubst noch an den Anfang. Diese Denkfigur des der Auferstehungskraft mag euch vielleicht bescheuert vorkommen, zu optimistisch, zu unrealistisch, aber, und damit komme ich zum Schluss, ihr kennt dieses Denken aus einem anderen Zusammenhang. Ihr kennt es aus einem anderen Zusammenhang. Ihr kennt dieses Denken von der Liebe. Paulus sagt mal, die Liebe erträgt alles. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Echte Liebe ist so. Liebe und Auferstehung sind sozusagen Zwillinge. So wie der Tod mit seinen kleinen Geschwistern, ja. Die Zwillinge Liebe und Auferstehung sind stärker. Und diese Liebe, die siehst du am Kreuz. Diese Liebe war stärker als der Tod. Diese Liebe wird auch in Zukunft stärker als der Tod sein, auch für dich persönlich. Und deswegen lese ich jetzt etwas über die Liebe, denn die steckt hinter alledem. Aus 1. Korinther 13. Paulus kommt heute oft zu Wort. Und ihr seht diese Liebe, seht ihr am Kreuz. Und ihr seht diese Liebe als Zwillingsschwester der Auferstehungskraft in eurem eigenen Leben. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten unter ihnen, ist die Liebe. Und darum führt der Weg vom Tod zum Leben. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.